Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden.
Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr.
Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz.
Wir reden über anarchistische und anti-autoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Juli-Ausgabe des anarchistischen Hörfunks aus Dresden. Willkommen zum anarchistischen Hörfunk. Anarchistischer Hörfunk. Anarchistisch. Warum nennen wir uns eigentlich so? Und was genau verbinden wir eigentlich mit diesem Begriff des Anarchismus?
Anarchismus?
Anarchismus.
Aber wie habt ihr so zum ersten Mal von dem Begriff gehört?
Also ich weiß nicht, bei mir war es irgendwie immer so, dass ich so in mir drin so Dinge irgendwie für mich klar hatte, die ich nirgendwo zuordnen konnte. Und dann bin ich irgendwann auf den Anarchismus oder über den Anarchismus gestolpert und dachte so, krass, irgendwie ist kann ich mich total damit identifizieren, ohne es irgendwie noch nie so bewusst genannt zu haben.
Also ich kann mich an den Moment noch genau erinnern. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es schon mal davor irgendwie gehört, aber so, den ich aktiv wahrgenommen habe, als den Moment, wo mir das Wort untergekommen ist, war, als mir ein guter Freund in der 9. Klasse oder so das Buch von Horst Stroh, was er Anarchie in die Hand gedrückt hat. Genau, und das war damals so ein riesen fettes Buch und jetzt habe ich es nochmal so gesehen und es ist eigentlich nur so, aber damals kam es mir so riesen dick vor.
Ich kann gar nicht sagen, wann ich das erste Mal mit dem Begriff konfrontiert wurde. Ich glaube, wenn, dann ist es bestimmt irgendwie negativ, in einem negativen Kontext gewesen, weil das wird ja irgendwie immer, im Anarchismus wird ja irgendwie immer in einem negativen Kontext in diesem Mainstream irgendwie in die Öffentlichkeit getragen oder so.
Die Erlebnisse mit meiner Schulfreundin, dass sie ihren Onkel immer so als Anarcho bezeichnet hat. Und daher kannte ich das Wort und wusste aber, glaube ich, auch nicht so richtig, was es bedeutet, außer irgendwie, dass er so ein bisschen cooler ist als andere Onkels.
Ich glaube, ich war 18 und hatte meine ersten Punk-Freundinnen. Die sind mit so einem Art-Shirt rumgerannt und dann fiel halt immer mal das Wort Anarchismus, ohne das jetzt irgendwie zu analysieren oder so.
Ich habe aber trotzdem richtig, richtig lange immer in Diskussionen dieses, du bist viel zu naiv und du bist viel zu optimistisch gesagt bekommen, bevor ich diesen Begriff gehört habe und wusste, dass es Menschen gibt, die Bücher darüber schreiben.
Und ich bin irgendwie so Fan von Louise Michel, klar, weil sie ja diese spezienübergreifende Solidarität irgendwie gelebt hat. Das ist halt, was ich super spannend finde. Und ich lese gerade Kropotkin, diese gegenseitige Hilfe in der Tier- und Pflanzenwelt. Das finde ich super spannend. Ich finde es einfach super spannend. Aber das liegt natürlich auch daran, dass ich irgendwie Geschichte als Jugendliche nicht so, also war mir nicht so zugänglich, hat mir irgendwie nicht so Spaß gemacht. Und ich finde das jetzt total spannend, so ganz viele Dinge so nachzulesen, wie das irgendwie 1850 oder 1860 war.
Und ich finde auch, das ist für mich auch was ich für mich damit ganz klar assoziiere, total cool finde, zu sagen, okay, ich verstehe mich als Anarchistin, weil da haben so coole Leute so spannende Sachen gemacht. Und ganz viele Sachen sind nach wie vor einfach immer noch aktuell und sind dieselben Kämpfe. Genau, also für mich hat das eigentlich nichts so Subkulturelles, sondern für mich ist das tatsächlich eine
ein alter Schuh.
Super, ja, und ein super wichtiges, grundlegendes Weltverständnis.
Dass ich halt den Menschen immer im Zustand des Werdens sehe und deswegen niemals sagen würde, ich bin XY, also ich bin Anarchistin, sondern im Höchstfall, ich werde Anarchistin.
Dass irgendwie viele Personen auch Dinge tun, die anarchistisch sind und sich aber trotzdem überhaupt nicht dessen bewusst sind und deswegen auch sich nicht als Anarchistin beschreiben oder selbst bezeichnen, obwohl natürlich ganz viel Gedankengut davon mit drinsteckt.
Und das ist ja eigentlich auch eine total spannende Frage. Also eigentlich ist das ja dem Anarchismus auch immanent, das auch zu akzeptieren, dass unterschiedliche Menschen ganz unterschiedliche Vorstellungen von Leben und von Gemeinschaft haben und wie sie zusammenleben wollen und wie sie dieses Zusammenleben gestalten.
Ja.
Ihr habt gerade einen kurzen Einblick aus unserer Vorbereitung auf die heutige Sendung als Zusammenschnitt gehört. Das Thema Anarchismus ist riesig. Es gibt viele Perspektiven, eine lange und diverse Geschichte und die unterschiedlichsten Strömungen. Da gibt es den Anarcha-Feminismus. Vertreterinnen sind zum Beispiel Luisa Capetilla aus Puerto Rico, Lucy Parsons, eine schwarze Anarchistin aus den Südstaaten, die in Chicago aktiv war, oder He Yingzhen aus China, die im japanischen Exil politisch aktiv war. Drei Frauen, die um die Jahrhundertwende des 19. und 20. Jahrhunderts gelebt haben, geschrieben haben, propagiert haben und für eine bessere Welt gekämpft haben. Der Anarchokommunismus. Wichtiger Vertreter ist zum Beispiel der russische Anarchist Peter Kropotkin. Er war Schriftsteller, Biologe, Geograf, Historiker und hat dadurch eine sehr weite Perspektive.
Der Ökoanarchismus, zum Beispiel geprägt durch Murray Bookchin und Janet Beale. Beide lebten und arbeiteten gemeinsam in den USA. Diese Ideen, ihre Ideen, wurden von der kurdischen Bewegung aufgenommen und verknüpfen feministische und ökologische Gedanken momentan in ihrem aktuellen Befreiungskampf in Rojava. Der Anarchosyndikalismus möchte eine Übernahme der Produktionsmittel in gewerkschaftlicher Selbstorganisation realisieren.
Der indigene Anarchismus ist ein Konzept, das es schon seit langem gibt und der dem europäischen Anarchismus um Tausende von Jahren vorausgegangen ist. Dieser Anarchismus wurde erst vor kurzem durch Kolonisierung, Kapitalismus und weiße Vorherrschaft zerstört. Heute wird der Anarchismus meist von eurozentrischen Vorstellungen über Beziehungen, Kultur und Spiritualität beherrscht. Anarchistinnen in den sogenannten Vereinigten Staaten und Kanada sind überwiegend weiß. Und dies hat den Anarchismus überwiegend in den englischsprachigen Ländern auch auf tiefgreifende Weise geprägt. In Lateinamerika ist das nicht der Fall. Auch die Strömungen dort wurden von Anarchistinnen aus Europa beeinflusst, aber wurden von den Beiträgen und Kämpfen der indigenen Anarchistinnen im gesamten sogenannten Lateinamerika ebenfalls geprägt.
So, wir werden jetzt aber nicht alle Strömungen beleuchten und die Geschichte des Anarchismus wiedergeben. Da würden wir jetzt mal verweisen auf Anarchismus zur Einführung von Daniel Leuk. Das gibt's auch als Audiobook. Ist auch nicht komplett vollständig, aber gibt eine Perspektive. Anarchismus gab und gibt es überall auf der Welt seit vielen Jahrhunderten, lange bevor der Begriff dafür überhaupt geprägt wurde und als Gesellschaftsphilosophie weiterentwickelt. Um die Jahrhundertwende gar war der Anarchismus dann vom 19. zum 20. Jahrhundert eine starke soziale Bewegung überall auf der Welt. Durch den aufkommenden Migration und Entwicklung des Kapitalismus und der Globalisierung der Welt. Heute scheinen diese Ideen oft vergessen, da immer mehr bekämpft von der herrschenden Autorität. Aber wie bereits angedeutet, sind die Perspektiven vielfältig und die Einflüsse oft geprägt von unterschiedlichen Machtverhältnissen. Wir wollten gerne mal eine Sendung machen, in der wir darüber reden, was für uns Anarchismus bedeutet, wie wir dazu kamen und an welchen Stellen in unserem alltäglichen Leben diese eine Rolle spielt und welche historischen Bezüge uns da auch wichtig sind. Was bedeutet denn Anarchismus für dich?
Was mich dem Anarchismus wirklich näher bringt, mich Anarchistin werden lässt, ist die Auseinandersetzung vor allem mit mir selbst und meiner eigenen Sozialisierung, meinen eigenen Gewaltstrukturen und Prägungen. Genau, es war, ist und bleibt ein Prozess. Vorangetrieben wird der Prozess durch die Auseinandersetzung mit eigenen, leider relativ umfangreichen Gewalterfahrungen, deren Ursachen ich in Machtstrukturen und Herrschaftsverhältnissen sowie einem unhinterfragten Hinnehmen und Anstreben oder auch hineingepresst werden in feste gesellschaftliche Bilder und Normen sehe. Das führt zu einer psychischen Instabilität, wenn die nicht zu der Person passen und oder begünstigt ja auch Gewaltverhalten und auch sexualisiertes Gewaltverhalten. Durch meine Öffnung und Diskussion mit anderen Menschen, vor allem in der jüngeren Vergangenheit, bezüglich dieser Erfahrung ist für mich das gesellschaftliche Ausmaß und ja, wie sehr in unserem derzeitigen politischen System Menschen zerstört und eingeschränkt werden, direkt da fühlbar geworden. Das ganze Thema ist irgendwie ein persönliches Anliegen geworden. Und im Gegensatz zu früher denke ich über Lösungen nach, anstatt wie früher einfach pauschal die ganze Welt und alle Menschen gleichberechtigt scheiße zu finden. Genau, und im Anarchismus sehe ich die vielversprechendste Lösung hin zu einer gewaltfreien Gesellschaft. Und genau, und was mich in den letzten Jahren immer so ein bisschen oder anfangs dem Anarchismus ferngehalten hat, was sich jetzt so ein bisschen geändert hat, ist mein Verhältnis zu Sicherheitsbehörden beziehungsweise einfach ganz schlicht Angst vor Gewaltanwendung unter Menschen untereinander. Und ich immer so ein bisschen diesen Trugschluss auf den Leim gegangen bin, dass Sicherheitsbehörden mir Sicherheit geben würden. Aber Fakt ist ja, dass trotzdem es Sicherheitsbehörden gibt, eben Gewalt ständig passiert, mir selbst auch passiert ist und eben Polizei, Richter, Behörden nicht schützen davor. Es ist halt vor allem um Bestrafung geht und Sicherheit zum Schein, um Massen ruhig zu stellen und den Staat als unverzichtbar erscheinen zu lassen. Dass es halt darum geht und dass Gewalt halt trotzdem stattfindet und auf die Art und Weise nur reproduziert, aber niemals aufgelöst wird. Und das ist eher eine jüngere Erkenntnis. Genau. Was mich auch am Anarchismus anspricht, ist, dass es halt viel Spielraum für eigene Ideen und Gedanken gibt. Also kein pauschales, festes Konzept für Lösungen, sondern dass das sie auch entwickeln lässt.
Was ich so spannend am Anarchismus finde, sind auf der einen Seite so alltägliche Dinge, also welche anarchistischen Ansätze gibt es, die ich im Alltag umsetzen kann. Und das sind so ganz einfache Dinge, die mir manchmal so begegnen auf der Straße. Zum Beispiel, dass irgendwo eine Luftpumpe angeschlossen ist, wo Menschen einfach ihr Fahrrad aufpumpen können. Also so ganz einfache Dinge, die ich total toll finde in dem Moment. Dann ist für mich so ein Thema, wie ist denn der Handlungsspielraum, also den ich quasi habe mit anarchistischen Gedanken und wo genau sind denn auch dann die Grenzen, an die wir auf jeden Fall stoßen. Und für mich bedeutet die Idee des Anarchismus eben auch so eine innerliche Freiheit, eben mir herauszunehmen, zu erkennen, dass meine eigenen anerzogenen Werte oder meine Sozialisation, die ich erfahren habe, eben nicht in Stein gemeißelt sind, sondern dass das alles veränderbar ist und dass diese anerzogene bestehende Ordnung eben in sich zusammenfallen kann, neu aufgebaut werden kann und das in allen Lebensbereichen. Und das finde ich so faszinierend.
Anarchismus bedeutet für mich, sich in einer Bewegung zu befinden, welche schon seit mehreren Jahrhunderten dafür kämpft, dass sich die Lebensumstände von Menschen verbessern. Unterdrückung und Ausbeutung Unterdrückung und Ausübung von Macht und Gewalt stehen diesem Befreiungskampf natürlich entgegen, weshalb dagegen vorgegangen werden muss. Anarchismus heißt in meinen Augen, Verantwortung zu übernehmen, einmal für mich selbst, aber auch für andere Personen oder auch für Tiere und ihnen eben auch zu helfen. Anarchismus heißt aber auch, sich ständig mit neuen Themen auseinanderzusetzen und sich dazu eine eigene Position zu erarbeiten und somit auch sehr viel über sich selbst zu erfahren.
Für mich wird Anarchismus im Alltag sichtbar, vor allem in gegenseitiger Hilfe und Unterstützung, ohne Gegenleistung. Meine emotionalen, finanziellen und sozialen Ressourcen möchte ich mit Menschen teilen, mit Menschen, die ich auch gar nicht kenne. Und so direkte Solidarität und praktische Unterstützung sind deshalb für mich viel wichtiger, als vielleicht mal einen Text zu schreiben oder so Bekenntnisse zu machen.
So, ich würde jetzt ganz kurz nochmal erklären, wie ich so in politisiert wurde. Fing zum einen auf jeden Fall mit dem Fußball an, der mich da stark geprägt hat und das bis heute tut, weil ich da eben auf Menschen treffe und damals auf jeden Fall getroffen bin, die halt ein bisschen weiter gedacht haben als irgendwie nur von der Kneipe bis zum Stadion oder irgendwie von der Mittellinie bis zum, keine Ahnung, Strafraum. Naja, da bin ich dann irgendwie, wie das so ist, halt zum Antifaschismus gekommen, war auf meinen ersten Demos. Dann hat man sich natürlich auch seine Orte gesucht und ist dann eben auf so viele unterschiedliche Menschen getroffen. Also das ist ja nicht so, dass dann an solchen Orten alle Menschen gleich sind. Und dann versucht man die natürlich auch zu verstehen. Und ist dann so ein bisschen die Frage entstanden, wo ordnet man sich da ein? Und dann ist mir auch irgendwie an die Erkenntnis gekommen, dass der Anarchismus für mich halt total spannend ist. Und was bedeutet das für mich? Also ich habe mir da einfach mal zwei, drei Punkte rausgenommen. Das ist zum einen das Streben nach Herrschaftsfreiheit. Das ist die Bekämpfung von Ungleichheit in jeglicher Hinsicht so. Und das dritte wäre so die Suche nach dem schönen Leben, beziehungsweise so die Frage, wie sieht denn eine zukünftige, bessere Gesellschaft in Anführungsstrichen aus? Und wie kann man das dann halt, wie kann man diese Frage halt so in den Alltag bringen und im Zusammenleben mit Menschen? Das bedeutet aber auch für mich, das Tun von Dingen, die man nicht befohlen kriegt, die man nicht erlaubt kriegt oder die man nicht aufgezwungen kriegt, wie zum Beispiel so eine Radiosendung zu machen heute. Genau. Das ist so sehe ich das heute. Und das heißt aber nicht, dass das irgendwie ganz fest ist. Also das kann sein, dass das morgen auch schon irgendwie anders aussieht, weil irgendwie neue Erkenntnisse und neue Perspektiven da dazugekommen sind. Und ja, das beschreibt so das, was ich so unter Anarchismus für mich persönlich verstehe.
Auch eine Gesellschaft will organisiert werden und hat dabei natürlich ganz viele verschiedene Bereiche. Wir werden nicht schaffen, heute über all diese Aspekte zu reden, haben aber einige Sachen rausgenommen, die uns, wo uns spontan Dinge eingefallen sind oder die uns irgendwie wichtig sind, weil sie uns in unserem Alltag begleiten. Und als allererstes wollen wir deshalb ein bisschen über das Thema Wirtschaften reden.
Es gibt nicht das feste Konzept, aber seit jeher haben sich verschiedene Menschen auseinandergesetzt damit, wie ein gleichberechtigtes Miteinander gestaltet werden könnte und so auch wir. Dazu gehört eine Wirtschaft, die sich an den Menschen, an den Bedürfnissen der Menschen orientiert, in der oder die sich zu gleichberechtigten Produktionsgemeinschaften zusammenschließen. Es existiert kein Geld oder direkter Warentausch mehr. Und Produktionsmittel gehören allen gemeinschaftlich. Mensch wendet sich von Besitz und Wert von Waren oder Dienstleistungen ab. Und so entsteht ein Zustand, in dem es keinen Anreiz mehr zur Bereicherung gibt.
Eine zukünftige Gesellschaft muss die Idee des Entlohnens der Arbeit aufgeben. Es bleibt nur eins, die Bedürfnisse über die Leistungen zu stellen. Das sind die Worte von Peter Kropotkin, einem russischen Anarchisten und Theoretiker des kommunistischen Anarchismus, der die sehr lesenswerte revolutionäre Schrift Die Eroberung des Brotes, The Conquest of Bread, verfasst hat.
Das würde bedeuten, dass jede oder jeder Zugriff hat auf das, was sie oder er braucht und jede oder jeder im Gegenzug mitwirkt nach seinen Kenntnissen und Fähigkeiten. So kann Selbstverwirklichung und Existenzsicherheit für ausnahmslos alle gewährleistet werden. Es würde auch bedeuten, dass Weiterentwicklung und Planung innerhalb von zum Beispiel Betrieben oder Industriezweigen gemeinsam durchgeführt werden nach Rete-Prinzip.
Kurz zum Thema Wirtschaft würde ich gerne noch was aus der eigenen Erfahrung erzählen zum Thema Kollektivbetrieb. Auch das wird jetzt nur kurz angerissen, weil es einfach viel zu vielschichtig ist, um euch das alles zu erklären. Ich denke mal, einige von euch wissen auch, was ein Kollektivbetrieb ist. Also ich arbeite selbst in einem kleinen Getränkekollektiv hier in Dresden. Und die Idee des kollektiven Wirtschaftens ist in dem Sinne auch nicht neu, sondern es kommt eben aus dem Anarchosyndikalismus, sprich Stichwort Selbstverwaltung der produzierten Güter. Und ja, ein Kollektiv, so verstehe ich das zumindest, ist ein Zusammenschluss von Menschen, die selbstbestimmt und auf Augenhöhe miteinander arbeiten wollen, also quasi ohne Chefinnen. Das Thema ist auch Kooperation statt Konkurrenz und es geht viel um Vertrauen und Eigenverantwortlichkeit. Also sprich, alle am Kollektiv Beteiligten wissen quasi, wie das eigene Unternehmen auch finanziell aufgestellt ist und können somit selbst bestimmen, welche Einheitslöhne oder zum Beispiel bedürfnisorientierten Löhne sie sich auszahlen lassen wollen. Und die Aufteilung der Aufgaben passiert eben auch nach den jeweiligen Fähigkeiten und es geht viel um gegenseitige Unterstützung, Thema Skillsharing. Also es werden Kompetenzen und Fähigkeiten geteilt und je nachdem, wo jeder sich einbringen möchte, damit das Ganze eigentlich auch funktioniert. Und auch so Themen wie Urlaub und Altersvorsorge oder andere wichtige Themen, die jedes Kollektiv anders bestimmen kann, werden eben miteinander besprochen und untereinander verhandelt. Es gibt eine kleine kollektive Struktur hier in Dresden, die sich auch stetig vergrößert. Also es gibt zum Beispiel ein Bildungskollektiv, ein Gesundheitskollektiv, ein Baukollektiv und noch einige mehr. Und es gibt auch eine bundesweite Kollektivstruktur. Dazu findet ihr noch mehr Informationen im Netz. Und vor allen Dingen seit Corona empfinde ich, dass die bundesweite Kollektivstruktur noch näher zusammengerückt ist, also mehr miteinander sich austauscht und vernetzt. Und ich persönlich finde das Schöne am Kollektiv, dass sich quasi jede und jeder dieses Konzept annehmen kann. es für sich selbst entwickeln oder weiterentwickeln kann. Das Einzige, was so ein bisschen, ja, so einen bürokratischen, das einem das bürokratische Bein stellt, ist, dass es eben keine geeignete Rechtsform gibt. Aber auch da, also wieder das Stichwort, dass wir an Grenzen stoßen. Aber auch da ist es eben möglich, dass die Kollektive sich gegenseitig unterstützen, beraten und eben auch bei der Findung quasi von einer geeigneten, mehr oder weniger geeigneten Rechtsform behilflich ist. Und mein Traum oder ja, mein Wunsch zum Thema Kollektivbetrieb ist eigentlich irgendwann mal ein Netzwerk von funktionierenden und antikapitalistischen globalen Kollektiven, eine Struktur zu finden, die sich halt gegenseitig unterstützt, sich austauscht und somit auch gegenseitig ihr Überleben sichert.
Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass wir uns heute mit verschiedenen Themen beschäftigen. Ein weiteres Thema, dem wir uns ein bisschen gewidmet haben, ist das soziale Zusammenleben. Und darüber wollen wir jetzt ein paar Gedanken mit euch teilen.
Im Anarchismus würde eine Gesellschaft inklusiv funktionieren. Es gäbe starke solidarische Nachbarschaften, die sich gegenseitig unterstützen. Das heißt, Ressourcen werden geteilt und Lösungen für Probleme selbst gesucht und gefunden. Hier würden diverse Lebenskonzepte gleichberechtigt neben und miteinander bestehen und existieren. gesellschaftliche Normen zur Partnerschaft, Familie, Geschlecht und so weiter existieren dagegen nicht mehr. Und daher auch kein Druck mehr, diesen folgen zu müssen. Der Mikrokosmos Kleinfamilie wird überwunden. Nach Wahlverwandtschaftsprinzip und Kommunen schließen sich freiwillig Menschen zusammen.
Man muss die Garantie der Freiheit und der Entfaltung des eigenen Ich in der Solidarität mit allen Menschen suchen. Das waren die Worte von Errico Malatesta, italienischer Anarchist und bedeutende Person in der anarchistischen Bewegung Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts.
Und das heißt auch, dass die Regeln des Zusammenlebens gemeinschaftlich ausgehandelt und vereinbart werden.
Ich habe im historischen Kontext mich viel mit anarchistisch-feministischen Organisierung auch hier in Dresden beschäftigt. Und da gab es in den 20er Jahren eine Frau, die ganz wichtig war hier in Dresden, und zwar Emi Köster. Die hat zum einen eine Zeitung rausgebracht, die hieß Die schaffende Frau. Und sie war organisiert im Frauenbund. Und zwar, das waren Bünde, die sich eben von der anarcho-syndikalistischen Bewegung, damals von der FAUD, ausgegründet haben, um eben auch die Frauen, die zum Beispiel zu Hause waren und gar nicht selber werktätig waren, trotzdem politisch zu erreichen. In diesem Spannungsfeld hatte Emi Köster auch eigene politische Texte verfasst. Und ich würde euch gern ein Stück vorlesen zum Thema Das ein Küchenhaus. Das ist ein Artikel, der veröffentlicht wurde 1921. In der Großstadt, mitten im verkehrsreichsten Proletarierviertel, wohnen im vierten Stock, Tür an Tür, zwei Proletarierfamilien. Die eine besteht aus dem Mann, einem Fabrikarbeiter, seiner Frau, vier Kindern von 3 bis 10 Jahren und einer Nichte, die in einer Schokoladenfabrik als Lageristin arbeitet. Die andere Familie besteht aus einer Witwe, die den Beruf einer Schneiderin ausübt, und zwei Knaben von 12 und 14 Jahren. Die beiden Familien haben schlicht und recht, ohne viel Wort zu machen, das Problem des Einküchenhauses im Kleinen gelöst. Sie haben alle zusammen ernsthaft erwogen, wie die Frage zu schlichten wäre, dass einerseits die Schneiderin, die infolge ihrer Kundschaft keine Zeit für den Haushalt übrig hat, ein ordentliches Essen für sich und ihre Knaben bekäme, andererseits aber die Nachbarin zu einem Nebenverdienst, das heißt einem eigenen Verdienst gelangte, der sie nicht in ihrer Wirtschaft entführe. Einige Monate hatte sich die Schneiderin mit einem jungen Dienstmädchen gequält, mit dem sie recht viel Ärger hatte und recht wenig Entlastung. Die Hausmutter dafür flickte die Wäsche und stopfte Strümpfe für die proletarische Familie des Viertels und verdiente herzlich wenig bei dieser undankbaren Arbeit. Plötzlich fiel wie ein Funke ins Pulverfass der Gedanke der Einküchenwirtschaft, und der Gedanke wurde Tat. Merkwürdig gut funktionierte gleich von Anfang an die primitivste aller Küchenhaushaltungen, ohne Reiberei und Zank, zur Zufriedenheit aller Beteiligten. Und zwar war der tägliche Werdegang folgendermaßen. Die Familienmutter kochte, nicht mehr nur für ihren Mann, ihre Kinder und ihre Nichte, sondern auch für die Schneiderin und ihre Knaben, also für 10 Köpfe. Da die 4 Kinder der Hausmutter bei unter 10 Jahren für 3 Köpfe zählten und die Familienmutter als Köchin der Kost nicht mitgerechnet wurde, da sie doch ihr Essen mit ihrer Arbeit verdienen sollte, erfolgte die Abrechnung jeden Sonnabend für 8 Köpfe. Die Hausmutter schrieb genau jeden verausgabten Pfennig in ein Buch, nicht für nur die Ausgaben für die Lebensmittel, sondern auch für Licht und Feuerung, und schlug zur zusammengezählten Summe noch 25 Mark Wochenlohn ab für ihre Arbeit. Sie kam auf diese Weise zu einem Monatsverdienst, den heutzutage jede Wirtschafterin hat, nämlich zu 100 Mark monatlich bei freier Kost. Wenn die Kinder von der Schule kamen, gingen alle zur Hausmutter hinüber, die in ihrer guten Stube bis jetzt nur zur Parade diente, bereits für ihre Gäste gedeckt hatte. Ein sauberes Wachstuch bedeckte den großen Tisch und alle waren fröhlich und guter Dinge, vor allem aber hungrig. Es wurde einfache Hausmannskost geboten, bald ein Bohnengericht, bald Klöße mit irgendeiner Tunke oder Nudeln in Knochenbrühe. Der Lebensunterhalt stellte sich, seit die Frau für 10 Leute kochte, für den Einzelnen billiger als vorher. Ganz abgesehen davon, dass jeder mit der schmackhaften Kost sehr zufrieden war. Die Leute im Haus, die anfänglich den Versuch der proletarischen Familien sehr geringschätzig belächelt hatten, fühlten sich, jetzt immer Neid, dass es allen so gut ging. Da geschah es, dass der im ersten Stock wohnende Buchhalter ganz plötzlich seine Frau durch den Tod verlor und er mit seiner 14-jährigen Tochter, die das Konservatorium besuchte, in die größte Verlegenheit kam. Dem Buchhalter mit bescheidenem Gehalt war es unmöglich, eine Wirtschafterin zu engagieren und mit einer billigen, jüngeren Kraft war ihm auch nicht gedient. In seiner Not wandte er sich an die Hausmutter und fragte, ob sie nicht für ihn und seine Tochter mitkochen wolle. Sie ging darauf ein. Zu fast der gleichen Zeit hatten sich die beiden Gesellen, der Schneiderin und einem Hauswunder junger Techniker entschlossen, auch mitzuessen, sodass der Kreis der Esser auf 15 Köpfe stieg. Natürlich wurde jetzt die kleine Küche der Hausmutter zu eng und die Arbeit für eine Frau zu groß. Aber es wurde Rat geschaffen. Im dritten Stock wohnte ein altes, stilles Ehepaar. Der Mann war Versicherungsagent, die Frau ein gedrücktes, kränkliches Weib, die Tochter 30 Jahre alt, hatte Unglück gehabt. Sie hatte ein uneheliches Kind, das sie seit kurzer Zeit von der Ziehmutter weggenommen hatte und nun selbst erziehen wollte. Diese junge Frau bot sich der Hausmutter als Hilfe an. Aber die Eltern wollten dann auch zu essen bekommen und der kleine Junge ebenfalls. Nun waren es 19 Köpfe und zwei Frauen, die Lohn haben mussten, denn auch die uneheliche Mutter musste Erwerb haben, wer sollte sonst das Kostgeld für ihr Kind bezahlen. Auf seltsame, schöne und eindringliche Weise wuchs der Gedanke des ein Küchenhauses in diesem Großstadthaus. Schließlich traten die beteiligten Mieter an den Hauswirt heran und machten den Vorschlag zur Gewinnung einer größeren Küche. Nach vielem Hin und Her entschloss sich der Hauswirt, eine Wand zwischen seiner Küche und der daneben liegenden des Buchhalters abzubrechen und diese gewonnene große Küche der Hausmutter kostenlos zur Verfügung zu stellen. Er machte nur eine Bedingung. Er und die Seinen wollen mitessen. Es waren 4 Personen. Die Hausbewohner gingen darauf ein und eine Woche später war das erste, ein Küchenhaus, glänzend im Gang. Die 2 Familien im Erdgeschoss und die reiche alte Jungfrau im 3. Stock, die auch noch im Hause wohnte, wollten aber nicht mitmachen, nichts mit Kommunisten zu tun haben. Am wenigsten das Gute, das Erfolgreiche. Denn die Spießbürger hassen nicht nur den kommunistischen Geist, sie fürchten ihn wie die Pest. Was uns heute fehlt zur Verwirklichung der Einküchenhäuser, sind also nicht etwa die durch die Behörden und Gemeinden genehmigten Einküchenhäuser, sondern die Menschen, die den Gedanken in die Tat umsetzen. Die Menschen warten immer darauf, dass andere, am liebsten ein ganzer Verein, mit einer Sache im Großen beginnt, statt dass sie in kleinen Verhältnissen den eigenen mit frischem Mut an die Verwirklichung gehen. Die hier erzählte Geschichte könnte sich in jedem Haus wiederholen, wo Proletarierinnen wohnen und die eine oder andere die Hausarbeit als lästig und zeitraubend empfindet. Es ist ganz seltsam, dass die heutige Generation so wenig Unternehmergeist und Selbstständigkeit hat und immer wartet, dass irgendjemand da oben die Sache in Gang bringt. An dieser Unentschlossenheit, an dieser Furcht, von selbst nichts anfangen zu wollen, scheitert in vielen Fällen der Sozialismus. Verwässern die leuchtendsten Ideen und geht jeder frische Gedanke unter. An dem Umstand, dass die Hausfrauen ihr Sklavenleben lieben und ohne ihre Ketten sich nicht denken können, ist der Einzelhaushalt noch lange nicht aufgehoben. Wenn die Hausfrauen wollten, wenn sie frisch Hand anlegten, sich zusammentäten und in unserer alten Stadtwohnung die Einzelküchen abschafften, würde das Beispiel für die Bauunternehmer anfeuernd wirken, die neue Häuser, die Siedlungen mit nur einer Küche zu bauen. Wir müssen anfangen, wir Frauen, dann folgt die Masse nach. Der Schluss muss von unten kommen, nicht von oben, denn was von oben kommt, frommt dem Proletariat nicht.
Was mich betrifft, so glaube ich nicht, dass es eine Lösung für die gesellschaftlichen Probleme gibt, sondern 1000 verschiedene und veränderbare Lösungen, wie auch das gesellschaftliche Leben in Zeit und Raum verschieden und veränderbar ist. Enrico Malatesta.
Das war ein Beispiel aus der Historie, aber nicht nur damals gab es Ideen von kollektivem Zusammenleben, sondern auch heute gibt es die. Und zwar auch innerhalb von Dresden. In Dresden gibt es mehrere Hausprojekte und es gibt auch die Gruppe Wohnkultur, welche auch aus Dresden kommt und im Moment dabei ist, ein neues Hausprojekt in der Friedrichstadt zu gründen. Dafür hat sich die Gruppe auf ein Grundstück der Stadt Dresden beworben, welches ausgeschrieben wurde und auf welchem 2 Häuser errichtet werden sollen, welche für über 40 Personen Platz bieten, also für eine ganze Menge. Das Zusammenleben im Haus soll sich, so hat sich die Gruppe das vorgestellt, so gestalten, dass es ebenfalls eine große Küche gibt, in welcher alle Bewohnerinnen gemeinsam kochen und essen können. Neben den einzelnen Zimmern aller Personen gibt es einen Gemeinschaftshof, welcher als Treffpunkt für die Hausbewohnerinnen und die Nachbarinnen dient. In einem Öffentlichkeitsraum, welcher sich auch im Erdgeschoss des einen Hauses befindet, können Veranstaltungen sowie Vorträge, Lesungen oder Konzerte stattfinden. Daneben soll auch ein Beratungsraum die Möglichkeit bieten, dass Nachbarinnen sich austauschen können und sich kennenlernen. Somit soll das Zusammenleben und der Zusammenhalt im Viertel verstärkt werden. Insgesamt ist die Idee des gemeinsamen Zusammenlebens, also dass der Alltag der Bewohnerinnen gemeinsam gestaltet wird und das Haus auch die Möglichkeit bietet, dieses zu tun, sehr, sehr kollektiv gedacht, also gemeinschaftlich. Und auch wenn zum Beispiel Personen älter werden, soll weiterhin zusammen gewohnt werden und sich gegenseitig unterstützt werden. Und auch die typische Struktur einer Kleinfamilie kann aufgebrochen werden, indem es eben nicht die klassischen Einfamilienwohnungen in diesem Haus geben soll, sondern aufgelöste Einheiten. Und dann sind auch mehr Menschen zum Beispiel daran beteiligt, als die leiblichen Eltern Verantwortung für Kinder zu übernehmen. Das zeigt also, dass es auch in Dresden, auch heute noch, im kleinen Rahmen Leute gibt, welche sich organisieren und welche auch ein gemeinsames Zusammenleben anstreben, welches sich an anarchistischen Werten orientiert. Wir drücken der Gruppe Wohnkultur die Daumen, dass sie ihre Ideen umsetzen können.
Willkommen zurück zum Anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Wir beschäftigen uns heute tatsächlich mit dem Thema Anarchismus und vor allen Dingen, was das für uns, also die Macherinnen vom Anarchistischen Hörfunk, bedeutet. Und ein Thema, was ich sehr interessant finde, ist das Thema speziesübergreifende Solidarität. Was bedeutet das genau? Ich würde dafür gerne eine Stellvertreterin zitieren wollen, und zwar Louise Michel. Sie lebte von 1830 bis 1905. Sie ist in den Sendungen hier schon öfter erwähnt worden. Trotzdem, nichtsdestotrotz, wer war sie? Sie war eine wichtige Aktivistin der Pariser Kommunade um 1871 und sie hat Memoiren geschrieben. Und in ihren Memoiren verwendet sie eben auch eine Reihe von Tiermetaphern, und zwar nicht nur, um die Unterdrückung der Frau zu verbildlichen, sondern sie beschreibt eben auch ihre Empathie mit Tieren. Und sie lebte eben auch eine speziesübergreifende Solidarität. Also das bedeutet Mitgefühl mit nichtmenschlichen Lebewesen und in diesem Fall mit Tieren. Ich möchte euch ein kurzes Zitat vorlesen. Eine andere dieser dümmlichen Tiergeschichten, diese ist neueren Datums. In meiner Zelle von Clermont waren Mäuse aufgetaucht. Ich hatte eine Menge Wolle zum Sticken, die mir meine arme Mutter und meine Freunde geschickt hatten. Ich hatte keine Ruhe, bis die Löcher gestopft waren. Aber in der Nacht hörte ich einen kläglichen kleinen Schrei hinter diesem Loch. Einen so jämmerlichen Schrei, dass es eines Herzens aus Stein bedurft hätte, um ihr nicht aufzumachen. Das tat ich sofort und das Tier kam vor mir heraus. War die Maus ein unvorsichtiges Tier oder ein Genie, das seine Leute einschätzen konnte? Ich weiß es nicht. Von diesem Augenblick an jedenfalls kam sie frech bis zu meinem Bett, hiefte Brotbissen darauf, um sie in aller Bequemlichkeit zu knabbern, wobei die Bewegungen, die ich machte, um sie zu verscheuchen, sie völlig unbekümmert ließen. Obendrein nutzte sie die Stelle unter meinem Kopfkissen als Speisekammer und sogar zu noch schlimmeren. Als ich meine Zelle verließ, war sie nicht da. Ich konnte sie also nicht in die Tasche stecken und ich weiß nicht, was aus dem armen kleinen Tier geworden ist. Ich gestehe, dass ich sie bei der Abfahrt dem Mitleid aller empfohlen habe. Genau, das war die Geschichte aus ihrem Knasterlebnis. Und sie wurde für ihre Sympathie oder ihr Mitgefühl auch oftmals von anderen Anarchistinnen belächelt und auch gerügt, weil ja bis heute der Umgang mit Tieren unter Anarchistinnen eher umstritten ist. Und ich habe euch noch zwei weitere Zitate mitgebracht. Eines heißt, wieder aus ihren Memoiren: Einmal oben in den Weinbergen hatte man eine arme Wolfin umzingelt, die ihre Kleinen zwischen den Pfoten hatte und heulte. Ich gestehe, dass ich für sie um Gnade bat, was mir selbstverständlich nicht gewährte. Aber sei das Mitleid, das einem das Herz erschüttert, noch so groß, das schädliche Wesen musste verschwinden. Und ich würde die Gnade, die ich als Kind für die Wölfin erbat, nicht für gewisse Männer erbitten, die gegen die Menschheit schlimmer sind als Wölfe. Bei solchen, die wie die Zaren als Einzelne die Sklaverei und den Tod einer Nation verkörpern, würde ich nicht mehr zögern und mehr Aufregung zeigen, als beseitigte ich auf dem Weg eine gefährliche Falle. Einen solchen Mann kannst du getrost erschlagen. Ziemlich harte Worte, finde ich, von ihr, aber sagt auch ziemlich viel, ja, über sie aus. Und ich habe noch eine dritte Geschichte für euch, die ich besonders beeindruckend und inspirierend finde, weil ihre progressiven Ideen zur damaligen Zeit ja gewisse Parallelen zu unserer Zeit haben. Noch ein Zitat aus ihren Memoiren. Vielleicht wird die neue Menschheit statt des fauligen Fleisches, an das wir gewöhnt sind, chemische Verbindung besitzen, die mehr Eisen und nahrhafte Grundstoffe enthalten als das Blut und das Fleisch, das wir verzehren. Oh ja, ich träume von der Zeit, da alle Brot haben werden, von der Zeit, da die Wissenschaft die Köchin der Menschheit sein wird. Und was ich da halt so faszinierend finde, ist, dass es halt wirklich heutzutage diese Überschneidung zu dem Laborfleisch gibt. Also es gibt mehrere Unternehmen, also sogenannte Start-ups, die sich mit der Herstellung von sogenannten In-vitro-Fleisch beschäftigen. Und In-vitro-Fleisch bedeutet, das sind tierliche Stammzellen, die werden vom lebenden Tier entnommen und dann in einer Petrischale quasi in einer Nährlösung gezüchtet und somit wird künstliches Fleisch hergestellt. Anfangs, das war ungefähr so 2013, war das ein immenser Kostenaufwand und dann hat man eben für so einen Klumpen Laborfleisch rund 230.000 Euro bezahlt. Das ist zwar jetzt alles ein bisschen fortgeschrittener, trotzdem noch sehr teuer. Ich glaube, momentan liegt es so bei 50 Euro und so ein künstliches Fleisch. Aber was ich halt gut finde, ist, dass die Idee quasi von Louise Michel ja verwirklicht wird, beziehungsweise dass daran weiter optimiert wird.
From the window, I see the mountains. They roll like tidal waves across the horizon. The rain cascades down like lava, it consumes everything on its journey to the bottom. From the window, I hear the aching, groaning wind. It forces its way through the cracks onto my skin. I long to climb out, to be swept up in its wrath, but I can't break through the bars that keep me in. There's nothing I want more than to sleep under the night sky, hear the animals as they go about their lives, feel the fire warm my body, feel the mud under my toes. But tonight, this cell keeps me in close. The trees form a secret green embrace, their arms beckoning to swallow me whole.
and over these fences and escape to the places none of these gods would go. 'Cause there's nothing I want more to sleep under the night sky, hear the animals as they go about their lives, feel the fire warm my body, feel the mud under my toes. But tonight this cell keeps me enclosed. Sitting here, I prepare myself for the future. When instead of 1 month I could be here for years, would I lose hope? Would I take my life? Or would we find a way to break ourselves out of here? 'Cause there's nothing I want more than to sleep under the night sky, the animals as they go about their lives, feel the fire warm my body, feel the mud under. But tonight this hell keeps me enclosed. For if we don't have our freedom, if we are captured by their iron hands, then the vision.
Und ein weiteres Thema, wo wir jetzt aber nur mal ganz kurz reinhören wollen, damit werden wir so ein bisschen unsere Sendung beenden, aber hört erst mal selbst.
Ein weiterer Bereich betrifft, ja, das Aufwachsen von uns allen, also klar die Bildung und Erziehung von Kindern, die sich vor allem an Bedürfnissen und Fähigkeiten des Kindes orientieren soll. Kinder würden nach der Grundalphabetisierung in kleinen Gruppen lernen, vollständig durchmischt, und sie könnten ihren Interessen folgen, sie dürfen sich ausprobieren und sie werden nicht bewertet. Die Rahmenbedingungen, die notwendig wären, könnten gemeinsam mit Kindern geplant und umgesetzt werden. Es gäbe kein Schulsystem mehr, das Inhalte vorschreibt, und daher auch keine Plattform mehr für die Erziehung durch Autoritäten nach deren Normen. Lehrer wären lediglich Begleiter des Lernprozesses, und Kinder dürften endlich sein, wie sie sind, und ihre Identität weitestgehend unbeeinflusst selbst gestalten. Rollenbilder und Unterscheidung nach Geschlechtern werden abgeschafft.
So, ja, die libertäre Bildung ist ein Riesenthema, ist ein Riesenkomplex, ist grundlegend wichtig, um eine Utopie Realität werden zu lassen. Auch von uns haben einige Kinder, und deshalb ist auch diese Frage natürlich im Alltag mega zentral. Eigene Verhaltensweisen reflektieren, anarchistische Werte von gegenseitiger Hilfe und Solidarität vermitteln, ist nicht so einfach, wie sich's jetzt so sagen lässt. Und ja, der Weg zu einer anarchistischen Gesellschaft ist lang und bleibt aber spannend. Wir haben heute versucht, so ein bisschen für uns zu rekapitulieren, wie sind unsere Verbindungen zum Anarchismus eigentlich entstanden? Was hat uns da geprägt oder beeinflusst? Und wie, ja, befüllen wir für uns überhaupt diesen Begriff des Anarchismus? Sind dabei auf dem paar Themen ein bisschen mehr eingegangen, sowohl historisch als auch mit aktuellem Bezug, zum Beispiel das Thema Wirtschaften oder das soziale Zusammenleben, also Aspekte, die sehr grundlegend sind, um ein gemeinsames Zusammenleben überhaupt zu organisieren, und haben nochmal einen kleinen Exkurs gemacht, dass eben Solidarität nicht bei menschlicher Solidarität aufhört, sondern auch spezienübergreifend sein kann. Wir haben am Anfang schon gesagt, dass der Anarchismus ein Riesenfeld ist und auch die, ja, Organisierung einer Gesellschaft sehr komplex. Das heißt, das waren einige Gedanken zu einigen Themen, die sehr viel noch mehr weiter gedacht werden sollen von allen. Und wir werden das natürlich weiterhin hier in unseren Sendungen machen.
Jetzt haben wir noch ein paar interessante Termine für euch, wo ihr euch vielleicht auch noch mal mehr mit dem Thema Anarchismus auch auseinandersetzen könnt. Da ist einmal die Woche der Solidarität mit anarchistischen Gefangenen vom 23. bis 30. August 2020. Es wird da auch Aktionen in Dresden geben, zum Beispiel Postkarten schreiben an Leute, die im Knast sitzen und Anarchistinnen sind. Und mehr findet ihr darunter, mehr findet ihr unter www.solidarity.international. Und dann gibt es natürlich noch die libertären Tage. Libertär ist ein anderes Wort für anarchistisch, also hat auch was mit der Thematik zu tun. Die Lita finden vom 11. bis 13. September 2020 statt. Und Informationen über diese findet ihr auf and.notraces.net. Die Musik, die wir heute gespielt haben, ist Creative Commons. Die Sendung, die ihr gerade gehört habt, könnt ihr auch nochmal nachhören. Und zwar auf freie Radios, freie-radios.net oder auf der Website vom anarchistischen Netzwerk Dresden, and.notraces.net. Danke fürs Zuhören.
Und falls ihr Interesse habt, bei unserer Sendung mitzumachen, habt ihr die Möglichkeit, schreibt uns einfach eine Mail, und zwar an AHAD, also anarchistischer Hörfunk aus Dresden, @systemli.org. Wie gesagt, ihr hört uns dann wieder am 3. Sonntag im August. Und wir beenden unsere Sendung mit einem letzten Lied und wünschen euch, ja, kommt gut durch den Sommer, bleibt widerständig und solidarisch.